Könntest du dich beziehungsweise die Vereinigung Transsexuelle Menschen für unsere Hörerinnen und Hörer erstmal kurz vorstellen? Also wen genau vertretet ihr und was macht ihr genau?
Die Vereinigung Transsexuelle Menschen vertritt, wie der Name schon sagt, Menschen mit Transsexualität und transsexueller Vergangenheit. Wir haben also durchaus auch als einziger Verein in Deutschland Menschen, die sagen, ich habe meine Transsexualität überwunden. Bei uns sind auch Menschen, die Stealth leben, die also von ihrer Umwelt gar nicht als trans wahrgenommen werden. Und wir haben auch Leute dabei, die schon vor über 20 oder noch mehr Jahren ihre Transition durchgeführt haben. Unsere Schwerpunkte in der Vereinsarbeit liegen im Bereich Beratung, Selbsthilfe, das ist ein großer Block. Ebenso sind wir auch sehr aktiv im Bereich der Gesundheitsversorgung, dort explizit im Zusammenhang zu medizinischen Behandlungen, in der Vernetzung Selbsthilfe und medizinische Fachleute und die Qualität der medizinischen Behandlung liegt uns natürlich auch sehr am Herzen.
Ich bin ja auf euch aufmerksam geworden im Zuge meiner Recherche. Auch ich habe irgendwie mich so ein bisschen an der Berichterstattung über das Outing von Elliot Page gestoßen und irgendwie war da so ein bisschen irritiert. Und ihr habt ja da auch so einen Medienguide rausgebracht. Und ich selber habe halt auch gemerkt, so wie unsauber ich teilweise mit Begriffen umgehe, wie groß oder die Wissenslücken sind, beziehungsweise vielleicht ist es auch Ignoranz. Ich kann es den einzelnen Journalistinnen und Journalisten gar nicht unterstellen. Aber auf jeden Fall ist klar geworden, jetzt mal wieder durch die Berichterstattung vergangene Woche, viele Menschen wissen eigentlich gar nicht, worüber sie sprechen. Und gerade auch in dem Zusammenhang von Transmenschen, Transsternchenmenschen werden ja so drei wichtige Begriffe irgendwie immer genannt. Transgender, Transmenschen, wie ich gerade schon selbst benutzt habe, und Transsexualität, den Titel oder den Begriff habt ihr ja auch in eurem Titel. Kannst du vielleicht diese drei Begriffe mal kurz klären und voneinander abgrenzen? Du hast jetzt ja eben auch schon eine Abgrenzung in eurer Vereinigung sozusagen vorgenommen und vielleicht auch dahingehend klären, warum es auch falsch ist, bestimmte Begriffe in bestimmten Kontexten zu benutzen.
Transgender ist ein Begriff, der eigentlich in den 70er, 80er Jahren aus den USA kam und für eine ganz klare Phänomengruppe definiert worden ist. Das waren Menschen, die sozial die Geschlechtsrolle gewechselt haben, also im Prinzip einen männlichen Körper hatten, aber sozial in die weibliche Rolle gewechselt haben. Andersrum gab es das eher selten. Das ist in den letzten 10 bis 15 Jahren deutlich mehr geworden. Und diese Menschen haben teilweise einzelne Aspekte, die in den Bereich der Transsexualität gehen, also die nehmen teilweise Hormone oder so, aber die lehnen im Allgemeinen die Operationen ab. Also die behalten ihren Geschlechtskörper bei, leben aber sozial in der entgegengesetzten Rolle. Der Begriff Transgender ist allerdings unterschiedlich zu sehen, weil im angloamerikanischen Sprachgebrauch wird der Begriff Transsexualität als sehr negativ angesehen, sodass Transgender als Oberbegriff immer häufiger verwendet wurde. Er beschreibt aber letztendlich, entweder ist er nicht mehr für die Leute mit der ursprünglichen Phänomenlage verfügbar, wenn er für alle verwendet wird. Auf der anderen Seite, gerade hier in Deutschland, Transsexualität ist ein sehr wichtiger Begriff, der verschwindet und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Transmenschen, das ist so, es sagt keiner Glatzenmenschen oder sowas, weil da wird eine Eigenschaft auf den gesamten Menschen bezogen. Und der Mensch wird nur noch über diese eine Eigenschaft definiert. Das wollen viele nicht. Transsexualität ist letztendlich ein Begriff, der auch im deutschen Medizinrecht, der steht auch im SGB 5 drin. Also im SGB 5 im Paragraph 116b ist Transsexualität unter den seltenen Erkrankungen explizit aufgeführt. Also das ist schon ein Begriff, der gerade im gesundheitlichen Bereich eine ganz wichtige Rolle innehat.
Jetzt, wo du das mit dem gesundheitlichen Kontext nochmal aufmachst, da fällt mir aber gleich auch ein, dass es ja auch so eine Stigmatisierung und auch so eine Pathologisierung ist, ne? Im falschen Körper geboren oder solche Formulierungen. Auch das kann doch aber auch ja verletzend wirken. Steht das nicht so im Gegensatz zueinander?
Natürlich wirkt das erstmal ziemlich gegensätzlich und die Formulierungen sind auch zum Teil wirklich sehr oberflächlich bezogen. Tatsache ist nun mal, Menschen mit Transsexualität haben gesundheitliche Bedarfe. Sie brauchen, um gesundheitliche Leistungen über die Krankenkassen abrechnen zu können, eine Diagnose. Das ist immer noch die Diagnose Transsexualität. Was jetzt diese Formulierungen betrifft, wir werden nicht im falschen Körper geboren, wenn man mal den Vergleich herstellt zu Intersexualität, wobei Intersexualität und Transsexualität sehr, sehr viele Überschneidungen haben, nur dass eben bei Transsexualität nicht die Genitalien unterschiedlich ausgeprägt sind, sondern dass eben die Genitalien, die sich ausgebildet haben, nicht übereinstimmen mit dem neuronalen Netz, mit der Körpererwartung, die einfach jeder Mensch erstmal hat. Manche haben sie sehr stark ausgeprägt, manche haben sie nicht so ausgeprägt, manche nehmen auch ihre Genitalien so gut wie gar nicht wahr. Aber letztendlich, jeder Mensch hat so eine Erwartungshaltung und die meisten Menschen erleben eine Stimmigkeit und denken dann nie drüber nach, weil das ist ja eigentlich, es passt ja von Anfang an und bei Menschen mit Transsexualität passt das halt eben nicht. Also, aber das ist ja nicht der Körper, der falsch ist, sondern es hat sich nur etwas falsch entwickelt.
Du hast jetzt gerade auch schon einen ganz wichtigen Punkt genannt, nämlich dass so, wie ich selber zum Beispiel als cis-weibliche Person, mir sind vielleicht ganz bestimmte Probleme oder Herausforderungen irgendwie so gar nicht bewusst. Und wenn ich halt auch so ein bisschen daran denke, welche Bilder natürlich in meinem Kopf aufploppen, die sicherlich auch stereotyp und vereinfacht sind, von zum Beispiel transsexuellen Menschen, von Menschen mit transsexueller Vergangenheit, dann sind es irgendwie ja dann doch auch sehr stereotypisch schemenhafte Figuren irgendwie, gerade in den Medien ist es vielleicht eher so dann immer so diese Travestie-Kunstfiguren, Olivia Jones oder Conchita Wurst, die da irgendwie so in den, gerade so im prominenten Bereich auftauchen oder so eine Berichterstattung auch über den Sohn von Cher. Aber wie du ja jetzt oder wie wir jetzt ja schon gesehen haben, deckt das bei weitem nicht das Spektrum ab oder wird da wirklich sehr unsensibel mit umgegangen? Woran liegt es denn, dass es so eine große Wissenslücken im Bereich von Menschen mit transsexueller Vergangenheit gibt, um intergeschlechtliche Menschen, transsexuelle Menschen, um Menschen, die non-binär sind und so weiter und so fort? Warum haben Leute, die davon nicht betroffen sind, sage ich einfach mal, da einfach so große Wissenslücken?
Der eine Punkt ist, Menschen, wo die Stimmigkeit von vornherein gegeben ist, die hinterfragen eigentlich ihr geschlechtliches Sein überhaupt nicht. Müssen sie auch nicht, ja, weil es fühlt sich ja alles stimmig an. Erst wenn irgendwas entweder äußerlich oder eben innerlich nicht stimmig ist, erst dann denkt man darüber nach. Dass halt eben besonders Leute, die extrem auffallen oder extrem sehr bekannt sind, in der Presse besonders hervorgehoben werden, das ist üblich. Ich wage jetzt mal eine Frage. Ist Ihnen der Name Romy Haag eigentlich ein Begriff?
Nein, nee.
Also Romy Haag, die hat 2019 den Rosa Courage Preis von Gay in Maine Osnabrück erhalten, weil sie selbst eine Frau mit transsexueller Vergangenheit ist. Und das ist eigentlich eine Künstlerin, die relativ bekannt ist, die aber, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, irgendwann in den 70er, 80er Jahren ihre Transition durchgeführt hat. Und bei der heute, wenn sie in Berlin gesehen wird, eigentlich die jüngere Generation überhaupt nicht mehr weiß, dass das nicht immer im Erscheinungsbild die Frau war, die heute wahrgenommen wird. Obwohl sie schon als Kind wusste, ich bin ein Mädchen. Und ja, sie hat sich ja dann auch zur Frau entwickelt, auch wenn das sehr schwierig war. Und das erleben wir zum Beispiel auch. Wir haben eine Kinder- und Jugendgruppe. Da erleben wir das auch. Und letztendlich, die Kinder und Jugendlichen, die haben auch nur diese extremen Bilder vor Augen, weil das eben nur in den Medien dargestellt wird, weil die Medien sich auf das fixieren, was auffällt. Was auffällig ist, was ja erstmal den Blick auf sich zieht.
Bevor wir jetzt nochmal vielleicht über eine andere Form der Berichterstattung sprechen, andere Themen oder so, würde ich nochmal auf die Sprache auch eingehen, weil, wie gesagt, das auch nochmal so immanent und so deutlich wurde an der Berichterstattung in der vergangenen Woche, gerade wenn man zum Beispiel auch deutschsprachige Medien verglichen hat mit englischsprachigen Medien. In den deutschen Medien wurde ziemlich schnell die dpa-Meldung übernommen über das Outing von Elliot Page. Und das wurde auch sehr schnell, ich habe es in den sozialen Netzen verfolgt, sehr schnell ja kritisiert. Zum Beispiel, weil da der von Page abgelegte Vorname verwendet wurde, weil so Formulierungen wie sie und ihr, also die weiblichen Pronomen, benutzt wurden und weil halt irgendwie von ihr in Anführungsstrichen als Schauspielerin immer gesprochen wurde. Da gab es auf jeden Fall auch einen starken Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen Medien. Was wird denn da vermittelt? Was wird denn da bewusst, unbewusst, intendiert, unintendiert medial vermittelt, wenn an solchen Formulierungen festgehalten wird? Du hast ja jetzt auch nicht gesagt, Romy Haag, der Sänger zum Beispiel.
Das war sie ja auch nie. Sie war eben immer Sängerin. Auch wenn sie als Kind erstmal mit männlichen Genitalien zur Welt gekommen ist. Aber sie war immer Sängerin. Ne? Das Problem bei dieser ganzen Berichterstattung ist, dass die meisten Journalisten, die solche Berichte bringen, sich überhaupt nicht mit der einzelnen Person auseinandersetzen, sondern einfach allgemeine Phrasen wiedergeben. Der wichtigste Punkt ist, wenn man sich mit Menschen, egal ob jetzt mit Non-Binären, mit Intersexuellen, mit Transsexuellen, mit Transgendern, wie auch immer, auseinandersetzt, wenn man einen Bericht schreibt über eine Person, dann muss man dieser Person zuhören, dann muss man miteinander reden. Ganz wichtig ist, was sagt die Person selbst über sich? Dafür muss man zuhören. Eigentlich bin ich immer davon ausgegangen, dass Journalisten sowas in ihrem Studium lernen. Bei manchen scheint das auch der Fall zu sein und bei anderen überhaupt nicht. Also das ist total unterschiedlich. Bei den deutschen Medien habe ich ganz stark so das Gefühl, was die Großen machen, das machen die Kleinen nach. Also es gibt wenige kleinere Medien, die sich dann auch mal hinstellen und sagen, okay, und wir machen das jetzt richtiger. Die meisten machen einfach, ach, der da, da und da, da steht das so, dann übernehmen wir das mal.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass da auch wieder so dieses Korrektiv, ne, diese Schleife in den sozialen Medien wurde kritisiert und darauf hingewiesen und auch da dann zum Beispiel die dpa-Meldungen und auch große Medien dann auch sensibler Bericht erstattet haben. Aber einen wichtigen Punkt, den du ja auch gerade gesagt hast, man muss den einzelnen Leuten zuhören und gerade auch eben in dem Statement von Elliot Page, das ist ja ein wirklich sehr ausführliches Statement gewesen, wo ja Elliot Page auf ganz viele Ebenen eingeht und politische Forderungen formuliert, aber auch gesellschaftliche Zustände beschreibt, von individuellen Bedrohungen berichtet, die halt eben People of Color, die Transmenschen, Transgender-Menschen in den USA ausgesetzt sind, aber auch von strukturellen Diskriminierungen schreibt sie. Das ist wirklich ein sehr ausführliches Statement. Allerdings finden quasi diese Inhalte kaum Beachtung, obwohl er selber sogar auch sagt bzw. schreibt, ich möchte meine Prominenz nutzen, um eben auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Ich möchte den Leuten eine Stimme geben. Aber genau das passiert gerade nicht. Ist das auch eine verpasste Chance der Medien?
Jein. Also die Medien sind aufgrund der letzten, also der Ereignisse in den letzten 12 bis 24 Monaten sehr fokussiert darauf, bestimmte Aspekte nicht mit anderen vermischen zu lassen. Also gerade das Thema People of Color und Diskriminierung. Das gehört alles immer nur in diese Proteste hinein gegen Diskriminierung durch bestimmte Gruppen, eben explizit durch Polizei und so weiter. Das ist eigentlich eine total falsche Sichtweise, weil diese Menschen erleben nicht nur von Polizei Diskriminierung. Das ist eine Diskriminierung, die natürlich sehr gewaltvoll sein kann, aber das ist nicht die einzigste Form, wo die Diskriminierung erlebt wird. Ich denke da, woran das liegt, weiß ich nicht, aber es ist ein Problem, dass da diese Komplexität der eigentlichen Thematiken nicht wirklich verstanden wird. Aber ich meine, das würde dann auch eine wirkliche Recherche erfordern, die sehr viel umfangreicher ist. Und immer alles zusammenzunehmen, klar, Leute, die prominent sind, meinen, ich gebe Leuten eine Stimme, ob das jetzt gerade wirklich sinnvoll ist und was nutzt, ist nochmal eine andere Sache. Ich meine, es ist wichtig, die Themen anzusprechen, ja, aber man kann nicht, wenn man da 10 Themen gleichzeitig vorgesetzt wird, kann man nicht auf alle 10 Themen gleichmäßig gut eingehen. Irgendwas geht immer unter. Das ist auch gerade in Deutschland das Problem, wenn das, sobald die Silbe Trans erscheint, wird versucht, alles, was damit zu tun hat, in 3-4 Sätzen zusammenzufassen. Und dabei kommen dann Sachen raus, die einzelne Gruppen extrem diskriminieren. Denn heutzutage sind wir so weit, non-binär darf unter gar keinen Umständen diskriminiert werden. Deshalb werden wir als Menschen mit Transsexualität sehr, sehr massiv in den deutschen Medien diskriminiert, weil dort so getan wird, als müssten wir das Gleiche sein wie Nicht-Binäre.
Jetzt fernab von diesen prominenten Outings, du hast es jetzt auch schon ein bisschen angedeutet, wie kann denn so eine Berichterstattung über so Lebensrealitäten und Lebenswirklichkeiten aussehen, ohne dass sie eben auf Ausnahmen fokussiert ist, ohne dass sie exotisiert, verkürzt, stereotyp oder klischeehaft ist? So wie, hast du da irgendwie Vorstellungen, so müsste man es angehen mit diesem Blick oder diese Themen oder keine Ahnung?
Also letztendlich die Berichterstattung über alle Menschen mit Phänomenen aus dem Bereich der geschlechtlichen Varianz, ich nehme nämlich jetzt extra mal den Begriff, der wirklich für alle akzeptabel wäre, die kann es nicht geben, weil es halt Unterschiede gibt. Wir uns erhoffen würden, wäre, dass genau dieses Wissen um die Unterschiede von Phänomenlagen, von Bedürfnissen, von Bedarfen, dass die einfach mitkommuniziert werden und man dann erst sagt, okay, da man nicht auf alle Einzelnen gleichermaßen umfangreich eingehen kann, dann wird man nämlich schon fast ein Buch schreiben müssen, konzentriert man sich auf einen Teilbereich, den man dann auch klar definiert. Und wenn man halt über eine Person schreibt, dann eben über diese Person. Diese Person gibt vor, wie läuft das mit Pronomen, was ist jetzt eigentlich bei der Person, um die es da gerade geht, das, worum es geht. Und dafür muss man halt, wie ich vorhin schon mal sagte, zuhören, aktiv miteinander reden und eben dem individuellen betroffenen Menschen, mit dem man es zu tun hat, auch wirklich entsprechen. Wobei, da haben wir auch ein großes Problem. Viele Betroffene wissen selbst gar nicht, welche Sprache sie jetzt nur eigentlich verwenden sollen, welche Begriffe, in welcher Form. Also wir erleben es auch sehr häufig, dass Betroffene, die noch ziemlich am Anfang stehen, dann interviewt werden. Und die geben genauso diese Begriffe und diese Formulierung wieder wie, ja, ich wurde im falschen Körper geboren oder also solche Sachen werden dann auch von diesen Betroffenen wiedergegeben, weil die noch gar nicht so weit sind, sich mit diesen Formulierungen auseinandersetzen zu können, sondern die haben gerade mal ihr Coming Out, die sind gerade mal so weit, okay, ich weiß, was mit mir los ist, ich nehme jetzt die Begriffe, die mir überall um die Ohren fliegen, um das zu beschreiben, weil wenn jeder die Individualität seines Seins beschreiben müsste, dann muss man sehr umfangreich werden. Und das ist im Coming Out in vielen Bereichen überhaupt nicht möglich. Das kann man machen mit Lebensgefährten oder mit Eltern oder mit Kindern, wo man sich die Zeit dafür nehmen kann. Aber mit Arbeitskollegen zum Beispiel kann man sich die Zeit nicht nehmen. Da muss man dann Begriffe verwenden, die für diese Leute auch verstehbar sind oder die ihnen bekannt sind. Und das macht die Sache natürlich umso schwieriger. Deshalb halten sich diese ungünstigen Formulierungsweisen einfach immer wieder, weil sie immer wieder verwendet werden. Auch von Betroffenen selbst.